NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Rund 5 Monate noch bis zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und die Konservativen haben ihren Kandidaten jetzt gekürt, aber bei den Sozialisten herrscht Hauen und Stechen. In Syrien stehen die Truppen des Assad-Regimes kurz davor, die belagerte Stadt Aleppo ganz einzunehmen, dazu auch unser Kommentar. Das Urteil gegen den sogenannten Buchhalter von Auschwitz ist rechtskräftig. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Und die Router der Telekom sind offenbar gehackt worden. Das steht offenbar jetzt fest. In Frankreich gibt's jetzt also einen konservativen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, nämlich den früheren Premier François Fillon. Er hat sich in der innerparteilichen Stichwahl klar gegen seine wesentlich bekannteren Rivalen durchgesetzt. Jetzt soll er das Land davor bewahren, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen vom Front National Frankreichs nächste Präsidentin wird. Dafür muss Fillon aber auch für genug Franzosen wählbar sein. Ein Mann, der zum Beispiel die Rechte von Schwulen und Lesben wieder einschränken will und der mit Russlands Präsident Putin sympathisiert. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Die konservativen Republikaner können mit ihren Vorwahlen hoch zufrieden sein und sie sind es auch. Über 4 Millionen Franzosen haben mitgemacht und nun herrschen klare Verhältnisse. François Fillon hat haushoch gewonnen. Er muss nun nur eines beachten, sagt seine Sprecherin.
Er muss jetzt tatsächlich die gesamte republikanische Familie hinter sich versammeln. Das ist zwischen den beiden Wahlgängen ja zum Teil schon gelungen. Die Anhänger von Bruno Le Maire und von Nicolas Sarkozy haben sich hinter ihn gestellt. Und jetzt kümmern wir uns um die Anhänger von Alain Juppé. Aber das wird alles in einer freundlichen Atmosphäre stattfinden. Die Unterstützung von Alain Juppé hatte François Fillon bereits am Wahlabend erhalten. Das Verhältnis der beiden ist zwar nicht herzlich, aber auch nicht hart. Ganz anders bei den regierenden Sozialisten. Dort hängt alles an der Frage, ob Amtsinhaber François Hollande noch einmal antritt. Christophe Borgel, der die Vorwahlen der Sozialisten im Januar organisiert, ist der Überzeugung, dass sich jeder diesen Vorwahlen stellen sollte.
C'est un rendez-vous que nous avons décidé à l'unanimité à l'intérieur du Parti socialiste.
Wir haben das alle gemeinsam und einstimmig in der sozialistischen Partei beschlossen. Bei diesen Vorwahlen gibt es Grüne, es gibt eher moderate Sozialisten, auch Leute, die von den Gewerkschaften kommen. Und man sieht doch, wenn man sich einig sein möchte, hinter einem Kandidaten versammeln möchte, der eine Chance bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen haben soll, dann brauchen wir dieses demokratische Treffen.
Il y a besoin de ce rendez-vous démocratique.
Nur Präsident Hollande hat auch das bislang offen gelassen, ob er an diesen Vorwahlen teilnehmen wird, falls er noch einmal antritt. Es wäre auf jeden Fall eine ziemliche Demütigung. Amtierender Präsident muss sich im eigenen Lager Vorwahlen stellen, die noch dramatischer ausfallen würde, wenn sein eigener Premierminister Manuel Valls ebenfalls bei diesen Vorwahlen antreten sollte, wie der das offenbar vorhat. Regierungssprecher Stéphane Le Foll, eigentlich eher ein phlegmatischer Typ, sah sich genötigt, hierzu eine sehr klare Ansage zu machen, die einem Warnschuss gleichkam.
Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre.
Es wird keine Vorwahlen geben, an denen der Präsident und sein Premier teilnehmen. Das gibt es nicht, das ist unvorstellbar. Wenn der Premierminister das machen möchte, dann kann er nicht mehr Premierminister bleiben. So einfach ist das.
Mais à ce moment-là, il n'est plus Premier ministre. C'est aussi simple que ça.
In einem klärenden 2,5 Stunden Mittagessen haben Hollande und Valls diese problematischen Punkte besprochen. Ganz Paris blickte wie gebannt auf den Präsidentenpalast. Würde Valls tatsächlich 5 Monate vor der Präsidentenwahl sein Amt zur Verfügung stellen und hinwerfen? Es kam dann doch nicht so, wie es einige befürchtet hatten, dass nämlich die Konservativen mit einem Kandidaten prunken können, während die Sozialisten gerade einen Premierminister verschlissen haben. Nur, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Konflikt im linken Lager schwelt auf jeden Fall weiter. François Fillon und seinen Konservativen kann das nur recht sein.
Aleppo ist derzeit die am heftigsten umkämpfte Stadt im Krieg in Syrien. Der Ostteil, den Rebellen erobert hatten, ist seit Monaten von Regierungstruppen eingeschlossen und wird täglich bombardiert. Jetzt scheint es, dass die Truppen von Diktator Assad in diese Viertel eingerückt sind und Aleppo möglicherweise bald fällt. Tausende Menschen fliehen. Anna Osius mit Einzelheiten.
Krieg überall, so beschreiben Augenzeugen den heutigen Tag in Ost-Aleppo. Die Regierungsgegner geraten offenbar immer mehr in die Defensive. Übereinstimmenden Berichten von Regierung und Oppositionellen zufolge ist es der syrischen Armee heute gelungen, eine Schneise in den von Regierungsgegnern gehaltenen Ostteil zu schlagen. Mehrere Stadtviertel sind jetzt unter der Kontrolle von Syriens Machthaber Assad. Die Regierungstruppen nahmen den gesamten Nordosten Aleppos ein. Ein schwerer Schlag für die Oppositionellen, die in den vergangenen Tagen offenbar mehr als ein Drittel ihres Gebietes in Ost-Aleppo verloren haben. Russland flog weitere Luftangriffe, während die syrischen Einheiten am Boden vorrücken. Die Menschen könnten wegen des Staubs der Bombardierung kaum noch atmen, berichtet ein Bewohner Aleppos. Die Zustände in den umkämpften Gebieten seien apokalyptisch. In einem Wort, dort herrscht unendlicher Krieg, so dieser alte Mann. Und ein anderer fügt hinzu, es gibt kein Essen mehr, nur altes Brot. Jede Familie bekommt nur 6 alte Brote, die Kinder hungern. Wir sind jetzt geflohen, dabei ist Aleppo doch unsere Heimat. Tausende Zivilisten sind vor den Kämpfen auf der Flucht. Bilder zeigen, wie Familien über Zäune und Mauern klettern, um vom umlagerten Osten in den Westen der Stadt zu kommen. Andere werden mit Bussen in die von der Regierung kontrollierte Stadthälfte gebracht. Manche fliehen in die noch von der Opposition gehaltenen Stadtviertel oder in die kurdischen Gebiete nördlich Aleppos. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehr als 10.000 Flüchtlingen. Das syrische Staatsfernsehen feiert den Vormarsch der Regierungstruppen und die Ankunft der Vertriebenen. Russische und syrische Sender zeigen, wie uniformierte Soldaten Frauen und Kindern russisch beschriftete Tüten mit Hilfsgütern in die Hände drücken. Kinder winken in die Kamera. Die Regierungseinheiten stellen sich selbst als Befreier dar. Und auch diese Flüchtlinge zeigen sich im Interview mit dem russischen Fernsehen dankbar. Ich habe 3 Tage lang nichts gegessen. Es gab noch nicht mal Brot. Dank der syrischen Armee und dank Russland ist diese Hölle jetzt vorbei. Die militanten Regierungsgegner haben uns geschlagen und haben versucht, uns an der Flucht zu hindern. Sie haben uns immer gesagt, wenn wir auf die andere Seite fliehen, werden uns die Regierungstruppen töten. So haben die Oppositionellen uns Angst gemacht. Aber wir wurden hier herzlich empfangen, versorgt und in Sicherheit gebracht. Der Inhalt dieser Aussagen kann, wie fast alle Behauptungen im Krieg um Aleppo, nicht überprüft werden. Fest steht, die Versorgung mit Lebensmitteln in den umkämpften Ostgebieten ist katastrophal. Rund 250.000 Menschen leben dort noch. Die Vereinten Nationen wollen so schnell wie möglich mit neuen Hilfslieferungen nach Ost-Aleppo, doch noch ist es zu gefährlich. Unsere letzten Lebensmittellieferungen sind aufgebraucht, so Syriens UN-Koordinator Ramesh Rajasingham. Sollte die syrische Armee ganz Aleppo unter ihre Kontrolle bringen, wäre das der größte Erfolg für Präsident Assad seit Beginn der Revolution. Doch bis dahin scheint Beobachtern zufolge das Sterben in Ost-Aleppo unaufhörlich weiterzugehen.
Ein Bericht von Anna Osius. Seit über 5 Jahren dauert der Krieg in Syrien jetzt. Er hat bisher 400.000 Menschen das Leben gekostet, Millionen Bewohner in die Flucht getrieben und einer ganzen Generation von Kindern die Chance auf eine friedliche und gesunde Entwicklung geraubt. Präsident Assad bombardiert ohne Unterlass sein eigenes Volk und niemand stoppt ihn. Björn Blaschke kommentiert.
Von Syriens Präsident Bashar al-Assad lernen heißt siegen lernen. Es sieht jedenfalls so aus, denn derzeit ist er auf der Gewinnerstrecke. Der Osten von Aleppo, Stadtteile, die die bewaffnete Opposition jahrelang halten konnte, sind gefallen oder stehen kurz davor. Bilder zeigen Assad-treue Einheiten, die in den eroberten Vierteln stolz herumlaufen. Andere zeigen Menschen, die fliehen. Und wenn Aleppo erst ganz unter Regierungskontrolle steht, ist die letzte Großstadt Syriens wieder in Assads Hand. Der Krieg findet dann nur noch auf dem Land statt. Nichts scheint Assad aufhalten zu können, nichts und niemand. Russische Kampfjets, iranische Berater, Kämpfer der libanesischen Hezbollah, aber auch Milizionäre aus dem Irak, Afghanistan und Pakistan stehen ihm zur Seite. Und seine internationalen Gegner von einst tun faktisch nichts gegen Assad. Die Europäer, die seinen Abgang gefordert hatten, bieten der sogenannten moderaten Opposition Lippenbekenntnisse, aber keine Waffen. Die Amerikaner unterstützen vor allem die Syrer, die gegen den IS kämpfen. Wenige Wochen vor seinem Ausscheiden aus dem Amt ist von US-Präsident Barack Obama keine neue Syrien-Initiative mehr zu erwarten. Wie sein Nachfolger Donald Trump zum Thema Syrien steht, ist unklar. Bisher erklärte er nur, dass er in Assad vor allem eines sieht, einen Kämpfer gegen den IS. Auch im Nahen Osten klingt die Forderung nach einem Rücktritt Assads ab. Die türkische Führung, die noch vor einem Jahr erbittert gegen den syrischen Machthaber wetterte, erklärte vor nicht allzu langer Zeit, dass möglicherweise wieder mit ihm verhandelt werden muss. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte vergangene Woche in einem Interview, Ägypten unterstütze die syrische Armee in ihrem Kampf gegen den Terrorismus. Und wer zur syrischen Armee steht, steht zweifellos auch zu deren Oberbefehlshaber. Von Assad lernen heißt siegen lernen. Wenn Aleppo erst gefallen ist, dann wird sich vor allem eine Regel durchsetzen. Machthaber, die an ihrem Präsidentensessel kleben, müssen nur lange genug durchhalten. Sie müssen aufständischen Härte entgegenbringen, ihre Propaganda vom Kampf gegen den Terrorismus nur immer wieder wiederholen. Gleichzeitig dürfen sie sich nicht von vermeintlichen roten Linien abschrecken lassen. Dann, irgendwann nach 5, 6 Jahren, wird die internationale Gemeinschaft das alles und ein paar hunderttausend Tote als gegeben hinnehmen. Von Assad lernen heißt siegen lernen. Jeder machtversessene Politiker, der sich Assad zum Vorbild nimmt, sollte auch den libyschen Despoten Muammar al-Gaddafi nicht vergessen. Nach Jahren als internationaler Aussätziger kam er auf die politische Weltbühne zurück, aber nur für 8 Jahre. Dann wurde er hinweggefegt von seinem Volk und mit Unterstützung der Weltgemeinschaft.
Von Assad lernen heißt siegen lernen. Björn Blaschke kommentierte den Krieg in Syrien im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Oskar Gröning hat während des Nationalsozialismus am Mord von 300.000 Menschen mitgewirkt. Im Gefängnis war er dafür nie. Denn wer sich der Beihilfe schuldig gemacht hatte, wie Gröning als Buchhalter im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, der wurde in Deutschland lange nicht angeklagt. Der Prozess gegen den heute 95-Jährigen begann erst im vergangenen Jahr und brachte ihm 4 Jahre Haft ein. Jetzt hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz das Urteil gegen Gröning bestätigt. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Es ist eine Entscheidung von historischer Bedeutung. Über Jahrzehnte hatten frühere SS-Wachleute und andere Helfer, die in Konzentrationslagern arbeiteten, nichts zu befürchten. Eine konkrete Beteiligung an einzelnen Morden konnte man ihnen nicht nachweisen, deshalb wurden sie nicht angeklagt. 1969 hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass nicht jeder, der in Auschwitz beispielsweise eingesetzt wurde, auch Täter war. Aus diesem Grund wurde damals ein KZ-Arzt, der vorwiegend die Wachmannschaft betreute, freigesprochen. Infolgedessen wurde nur noch derjenige strafrechtlich belangt, dem man konkrete Mordtaten nachweisen konnte. Mit dem heutigen Beschluss des BGH steht nun fest, die Hürden für eine Verurteilung liegen weitaus niedriger. Konkret ging es um Oskar Gröning, einen früheren SS-Mann, der in Auschwitz Geld verwaltete, das zuvor den Deportierten abgenommen worden war. Außerdem wurde er als Wachmann bei der Ankunft der Verschleppten eingesetzt an der berüchtigten Rampe von Auschwitz. Vom Landgericht Lüneburg war er deshalb wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden, zu Recht, wie nun der Bundesgerichtshof entschieden hat, Presserichterin Luisa Bartel.
Der Angeklagte hat seinen Dienst an der Rampe versehen und damit beigetragen zu der Drohkulisse, die dort aufgebaut worden ist. Darüber hinaus hat er durch seine allgemeine Dienstausübung im Rahmen eines staatlich organisierten Tötungsapparats die Vernichtungsaktion in dieser Zeit unmittelbar unterstützt.
Für Beihilfe zum Mord reicht es also aus, wenn jemand wie Gröning seinen Wachdienst in einem Konzentrationslager ableistete. Schon damit war er laut BGH-Beschluss aktiver Teil der Mordmaschinerie. Hauptverantwortlich für die Verfolgung von Straftaten in Zusammenhang mit dem Holocaust ist eine Behörde mit Sitz in Ludwigsburg, die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Deren Leiter, Oberstaatsanwalt Jens Rommel, ist sehr zufrieden mit der BGH-Entscheidung.
Wir von der zentralen Stelle fühlen uns bestätigt in unserer Auffassung, wonach sich auch der Einzelne im Konzentrationslager allein durch seinen Dienst strafbar gemacht haben kann.
Mit dem heutigen Beschluss müssen nun weitere frühere KZ-Aufseher mit Anklagen rechnen, sofern sie noch am Leben sind.
Der Bundesnachrichtendienst ist 60 Jahre alt. Das ist heute in Berlin mit einem Festakt gefeiert worden. Es gibt allerdings Kritiker, die finden, so viel zu feiern gäbe es da gar nicht. So hat das Parlamentarische Kontrollgremium zum Beispiel moniert, dass der BND in vielen Fällen seine Befugnisse überschritten habe. Und Negativschlagzeilen machte der BND auch, als er mit dem US-amerikanischen Geheimdienst NSA zusammenarbeitete. Vom Festakt aus Berlin, Michael Göttschenberg.
Viel Zeit hatte Angela Merkel nicht mitgebracht. Nach einer 18-minütigen Rede musste sie sofort wieder aufbrechen. Doch immerhin, die Kanzlerin überbrachte die Botschaften, die der Bundesnachrichtendienst zweifellos hören wollte.
Die Arbeit der Nachrichtendienste ist für die Bundesrepublik Deutschland unverzichtbar. Wir brauchen ihre Informationen als Grundlage einer effektiven Sicherheitspolitik.
Der BND trage dazu bei, dass die Bundesregierung gute und fundierte Informationsgrundlagen besitze, um Entscheidungen treffen zu können, so Merkel. Als Beispiele nannte sie die Situation im Irak und in Syrien sowie in der Ukraine, aber auch die Flüchtlingsströme und die Bedrohung durch Cyberangriffe. Dabei betonte die Kanzlerin, dass Geheimhaltung und Kontrolle zwei Seiten derselben Medaille seien.
Untrennbar damit verbunden ist, dass wir eine angemessene Balance zwischen dem unbestrittenen Informationsrecht der Öffentlichkeit und der Geheimhaltung sensibler Informationen finden müssen.
Diese Balance ist mitunter schwer zu finden. Im NSA-Untersuchungsausschuss befinden sich Opposition und Kanzleramt im Dauerclinch bei der Frage, was geheim und was öffentlich sein sollte, zum Beispiel wenn es um die Ziele des NSA-Lauschangriffs geht oder um die Frage, ob Edward Snowden als Zeuge geladen werden sollte oder nicht. Auf eine historische Rückschau auf 60 Jahre Bundesnachrichtendienst wurde heute weitgehend verzichtet. Aus gutem Grunde, denn vor allem die Anfänge des BND gereichen dem Dienst nicht gerade zur Ehre. Anfang Oktober hatte eine Historikerkommission ihre Forschungsergebnisse zur Ära des ersten BND-Präsidenten Reinhard Gehlen und der nach ihm benannten BND-Vorgängerorganisation präsentiert. Gehlen war in der Wehrmacht für die Spionage gegen die Sowjetarmee zuständig gewesen und hatte seinerzeit zahlreiche NS-belastete Kameraden, unter anderem aus der SS, mitgezogen. Immerhin, der BND hat die Aufarbeitung seiner Vergangenheit selbst in Auftrag gegeben und mit am Ende 13 Bänden, die die Historikerkommission herausgeben will, wird sie umfangreicher ausfallen als die jeder anderen Behörde in Deutschland. Auch räumlich will der BND in der nächsten Zeit die Ära Gehlen hinter sich lassen. Mit dem Umzug von Pullach in die neue BND-Zentrale in Berlin-Mitte.
Wenn der designierte US-Präsident Donald Trump bisher für etwas bekannt ist, dann sind es seine wüsten Anschuldigungen. So hat er vor der Wahl immer wieder getobt, die Stimmabgabe würde manipuliert von seinen Gegnern, selbstverständlich. Seit die grüne Kandidatin Jill Stein Geld gesammelt hat, um die Stimmen in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania neu auszählen zu lassen, wettert Trump schon wieder über angebliche Wahlfälschung. Aus Washington, Andreas Horschler.
Er ist Wahlsieger, nicht mehr Kandidat. Und doch bezweifelt Donald Trump, dass es bei der Wahl am 8. November mit rechten Dingen zugegangen ist. Millionen Menschen haben illegal ihre Stimme abgegeben, erklärt er nun auf Twitter. Beweise legte Trump nicht vor. Ohne diese illegalen Stimmen hätte er nicht nur die erforderliche Mehrheit bei den Wahlmännern, sondern auch mehr Stimmen erlangt. Internet-Experten und Anwälte hatten Hackerangriffe auf Wahlcomputer und damit ein verfälschtes Wahlergebnis vermutet. Die Kandidatin der Grünen Partei forderte eine erneute Auszählung in Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Eine solche Absicherung sollte in unser Wahlsystem eingebaut sein, argumentierte Stein.
Our voting system should have that kind of assurance.
Brent Priebus, zukünftiger Stabschef Trumps im Weißen Haus, erklärte im Sender CBS, wir werden wieder gewinnen. Zum zweiten Mal, sie werden zum zweiten Mal verlieren. Und Trumps enge Mitarbeiterin Kellyanne Conway wunderte sich, sie sei tausendmal gefragt worden, ob Donald Trump das Wahlergebnis akzeptieren werde. Und jetzt sagen die Demokraten und Jill Stein, sie würden das Ergebnis nicht akzeptieren.
I was asked a thousand times, will Donald Trump accept the election results? And now you've got the Democrats and Jill Stein saying they do not accept the election results.
Lächerlich, schrieb Trump. Es habe schweren Wählerbetrug in Virginia, New Hampshire und Kalifornien gegeben, in Staaten, deren Wahlmänner Hillary Clinton gewonnen hatte. So viel Zeit und Geld werde investiert, gleiches Resultat, traurig. Die Clinton-Kampagne hat Zweifel daran, dass eine Neuauszählung etwas am Wahlergebnis ändern könnte. Sie wolle das Resultat nicht anfechten, sei ihren Wählern aber schuldig, sich an der Neuauszählung zu beteiligen. Die demokratische Kongressabgeordnete Kathleen Rice betonte, es gibt keinerlei Beweise, dass betrogen wurde. Wir müssen das Ergebnis hinnehmen, ob wir es mögen oder nicht. Wir müssen nach vorn schauen.
There's no evidence that there was any fraud involved. We have to accept the results, whether you like them or not, and move forward.
Fast 3 Millionen Stimmen in Wisconsin könnten bis Mitte Dezember erneut ausgezählt sein. Pennsylvania und Michigan folgen möglicherweise. Mit einem anderen Wahlausgang rechnet kaum jemand. Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhielt etwa 2 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump, wird aber wegen des Wahlmännersystems trotzdem nicht Präsidentin. Donald Trump schrieb auf Twitter: Ohne Wahlbetrug, ohne voreingenommene Medien, ohne die Konzentration auf umstrittene Staaten im Wahlkampf habe er auch die absolute Stimmenmehrheit gewonnen.
In der Ukraine hatten vor rund 2,5 Jahren heftige Proteste zum Sturz der Regierung geführt. Im Februar 2014 gab es gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Maidan in Kiew, bei denen 72 Demonstranten erschossen worden sind, die meisten durch die Polizei oder Heckenschützen. Heute hat der damalige Präsident Viktor Janukowitsch sich dazu geäußert in einem Prozess gegen 5 ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte. Aus Moskau, Hermann Krause.
Über eine Videobrücke schaltete das Gericht in Kiew in die russische Stadt Rostow am Don. Dort stellte sich der ehemalige Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, den Fragen des ukrainischen Generalstaatsanwaltes. Verhört wurde er heute erst einmal als Zeuge der Ereignisse vom 20. Februar 2014. Im Saal in Kiew anwesend 5 Soldaten der ehemaligen Sondereinheit Bergut. Sie sollen damals von Dächern aus auf die Demonstranten auf dem Maidan geschossen haben. 48 Menschen wurden getötet, mehrere hundert verletzt. Bei dieser ersten Befragung durch den Staatsanwalt ging es darum, ob Janukowitsch den Schießbefehl gegeben habe und ob er deshalb mit Putin telefoniert habe. Wie zu erwarten, verneinte der ukrainische Ex-Präsident dies. Bei diesem Gewaltakt ging es nur darum, die Regierung zu vertreiben und die Macht an sich zu reißen. Es gibt Beweise, dass der rechte Sektor hinter alledem steckte und auch einige Oligarchen. Die Scharfschützen waren auf 20 Gebäude verteilt, die von der Maidan-Bewegung kontrolliert wurden. Anderen Aussagen entsprechend wurde nur von einem Dach aus in die Menge gefeuert. Die Scharfschützen der Sondereinheit Bergut hätten damals dem Innenminister und dem Präsidenten direkt unterstanden. Janukowitsch wies äußerst emotional jegliche Verantwortung zurück. Er habe umfangreiches Material über die Vorfälle zur Hand und könne sie dem Gericht übergeben. Janukowitsch: Ich bin mir sicher, dass die einfachen Menschen, die damals auf dem Maidan standen, keine Schuld tragen. Schuldig sind die Radikalen, die das Blutvergießen provoziert haben. Wenn es sie nicht gegeben hätte, dann wäre es nicht zu der Situation auf der Krim gekommen und im Donbass. Es tut mir leid, dass dies alles so passierte. Auch mit Hilfe russischer Spezialeinheiten war Janukowitsch damals aus der Ukraine nach Russland gebracht worden. Ein Großteil seines Vermögens, darunter Goldbarren und mehrere Millionen Dollar und Euro, konnte er angeblich mitnehmen. Dass er bald nicht mehr als Zeuge vernommen wird, sondern dass er des Staatsverrates angeklagt wird, wurde heute auch klar. So hat Janukowitsch am 1. März 2014, da befand er sich schon in Russland, einen Brief an Präsident Putin geschrieben, in dem er diesen bat, Soldaten in die Ukraine zu schicken, denn dort herrsche Chaos und Anarchie. Der russische UN-Beauftragte Tschurkin legte damals diesen Brief der UNO vor. Wenige Tage danach begann die Annexion der Krim, Wochen später der Krieg in der Ostukraine.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das war schon fast ein Super-GAU, vor dem die Telekom gestern plötzlich stand. Bei hunderttausenden Festnetzkunden funktionierte der Router nicht mehr. Sie kamen nicht mehr ins Internet und konnten je nach Anschluss auch nicht mehr telefonieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es diese Störung? Die Telekom vermutet einen Hackerangriff. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Es dürfte wohl noch einige Tage dauern, bis die Ursachen für die Ausfälle von Telefon, Internet und Fernsehen bei der Telekom komplett analysiert sind. Nicht etwa ein Netzausfall, sondern wohl ein Hackerangriff legte in Spitzenzeiten vom Sonntagnachmittag bis Montag bis zu 900.000 Router lahm. Es gebe tatsächlich Hinweise auf Eingriffe von außen, die sich immer stärker verdichteten, erklärte Telekom-Sprecher Husam Asrak. Dabei hatte er zumindest gewissermaßen auch noch eine gute Nachricht.
Dass dieses Einwirken gezielt auf Datenabfluss ausgerichtet gewesen ist, dafür haben wir keine Hinweise. Also es ist kein Angriff auf die Kundendaten.
Stattdessen sollen die Router selbst das Ziel der Attacke gewesen sein, mit der möglichst viele Geräte lahmgelegt werden sollten. Das wäre der erste erfolgreiche Angriff auf die Telekom im großen Stil, hieß es zu den Ausfällen vom Bundesinnenministerium. Und auch aus Sicht der Bundesregierung zeige der Fall noch einmal, wie wichtig das Thema Cybersicherheit sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Einer der Hinweise, die für einen Angriff sprechen, ist die Tatsache, dass die betroffenen Router die automatischen Updates nicht mehr installiert haben.
deswegen raten wir auch unseren Kunden, den eigenen Router zu Hause vom Strom zu nehmen, weil das ist die manuelle Situation. Da wird also dann manuell auf den Router eingegriffen durch Ausschalten. Wenn ich wieder Strom zuführe, startet der Router neu, aktualisiert sich. Das ist ähnlich wie ein Software-Update auf dem Laptop, wenn ich ein Betriebssystem aktualisiere.
Dass es ausgerechnet die Telekom trifft, die sich das Thema IT-Sicherheit besonders auf die Fahnen schreibt, dürfte Claudia Nehmert seit dem Sommer auf dem eigens bei der Telekom neu geschaffenen Vorstandsposten für Netztechnik und IT nicht freuen. Denn ein Ausfall von Netzkomponenten, der vor genau einem Jahr ebenfalls für ähnliche Schwierigkeiten gesorgt hat, lässt sich immer noch besser erklären als ein Sicherheitsproblem. Jetzt geht es für die Telekom vor allem darum, die Kunden schnellstmöglich wieder ans Netz zu bringen. Deswegen vergibt sie auch kostenlose Tagespässe fürs mobile Internet für Kunden, wenn ihre Router immer noch nicht wieder laufen sollten. Wer außerdem Geld zurückhaben möchte, der solle sich bei der Telekom melden, sagte Unternehmenssprecher Asrak.
Ich habe eine Leistung über Stunden oder über Tage nicht erhalten, dafür aber eine monatliche Grundgebühr. Diese kann man natürlich bei dem Kundenservice der Deutschen Telekom angeben, auch dokumentieren. Da gibt es dann also eine Rückerstattung.
Bei einem Monatsgrundpreis von beispielsweise 30 Euro wäre das dann 1 Euro für einen Tag ohne Internet und Telefon.
Mittlerweile hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, erklärt, dass es sich um einen gezielten Angriff handele, Folge einer weltweiten Attacke auf ausgewählte DSL-Router. Das Internet, um mal bei dem Thema zu bleiben, steht für globalen Handel, für Handel, den Ländergrenzen nicht behindern. Fakt ist aber, so funktioniert es nicht. Wer aus dem Ausland etwas bucht, muss dafür oft mehr bezahlen. Das will die EU jetzt ändern. Die Wettbewerbsminister möchten das sogenannte Geoblocking beenden. Aus Brüssel, Kai Küstner.
Wer als Deutscher in einem anderen EU-Land in einen Laden geht, dem wird nicht der Kauf einer Ware verweigert, nur weil er keinen einheimischen Pass hat, beklagen seit langem Kritiker des sogenannten Geoblockings. Beim Onlinehandel sei das aber noch immer so. Das wollen die EU-Staaten nun ändern. Was aus ihrer Sicht verboten gehört, ist die gängige Praxis, dass Unternehmen ausländische Kreditkarten nicht akzeptieren. Oder auch das weit verbreitete Umleiten. Versucht ein Kunde etwa, sich das Schnäppchenangebot eines Händlers in Rumänien zu sichern, dann wird er bei dem Versuch oft auf die deutsche Internetseite des Anbieters umgelenkt, wo dann die Preise durchaus wieder höher sein können. Geoblocking nennt man das, wenn einem EU-Ausländer der Zugriff auf eine bestimmte Webseite verweigert wird. Die Europäische Verbraucherschutzorganisation BEUC hebt einiges lobend hervor an der Einigung der EU-Staaten, spricht aber insgesamt von einem lauwarmen Versuch, Hindernisse beim Onlinehandel abzutragen. Insgesamt mussten die EU-Staaten, wie so oft, einen Pfad ausfindig machen, der alle Seiten zufriedenstellt, Kunden wie Anbieter. Beschlossen ist die neue Regelung noch nicht. Zunächst werden die EU-Staaten nun mit dem Parlament verhandeln müssen. Ziel ist es, sich bis Sommer 2017 zu einigen.
Von spektakulären Sportereignissen zu berichten ist teuer. Und die Preise für die Übertragungsrechte steigen rasant und werden oft hart verhandelt. Manchmal so hart, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr mithalten können. Ein Ergebnis? ARD und ZDF werden nicht von den Olympischen Spielen 2018 bis 2024 live berichten. Einzelheiten von Achim Hofbauer.
Dass ARD und ZDF die Olympischen Spiele auch künftig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen wollten, das steht außer Frage, so der Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm. Er ist auch für die Sportrechte in der ARD zuständig. Letztes Jahr hatte das IOC die Fernsehrechte an den Olympischen Spielen bis 2024 aber für 1,3 Milliarden Euro an Discovery vergeben. Im Anschluss gab es zwar Verhandlungen um Sublizenzen für die Öffentlich-Rechtlichen, aber
wir mussten in den 12 Monate dauernden Verhandlungen erkennen, dass die Forderungen von Discovery bei weitem über dem lagen, was von uns verantwortet werden kann. Wir werden ja immer wieder auch zu wirtschaftlichem Umgang mit Beitragsgeldern angehalten, in dieser Hinsicht vielfach kontrolliert. Und ARD und ZDF waren nach sorgfältiger Abwägung aller Optionen der Meinung, dass wir das nicht verantworten können.
Live-Bilder von den Olympischen Spielen gibt's damit nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zumindest vorerst. Sollte sich Discovery nochmal bewegen, stehe die Tür offen, so Wilhelm. Außerdem werden die olympischen Sportarten auch weiterhin wie gewohnt ihre Bühne im Programm bekommen. Trotzdem, der Verlust der Rechte tut weh, gibt ARD-Sportrechte-Koordinator Axel Balkowski unumwunden zu.
Das ist ein ganz herber Verlust und ich glaube, es könnte aber auch ein Verlust für die Zuschauer werden, denn das, was wir geleistet haben, wie umfassend wir über die deutschen Athleten, über die deutschen Mannschaften berichtet haben, wie viel wir im Umfeld getan haben, über die sozialen Umstände in den Ländern, in den Städten zu berichten, all das wird es in Zukunft erstmal nicht mehr geben.
Bei den letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro sendeten die Öffentlich-Rechtlichen insgesamt bis zu 21 Stunden live pro Tag. In Zukunft wird Olympia aber möglicherweise nicht mehr für alle frei zugänglich sein. Zur Senderkette von Discovery gehören nämlich auch diverse Bezahlsender.
Achim Hochbauer berichtete aus München. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.